Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Glaubensinformation hier aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, wenn es Sie am 4. Februar 2026 live dazugeschaltet haben. Das können Sie unter www.kck42.de/webinar tun. Oder Sie schauen mir vielleicht live bei Facebook zu. Dorthin streamen wir live. Wir schreiben im Übrigen den 17. Schewat im Jahr 5786 seit Erschaffung der Welt nach dem jüdischen Kalender. Und wie gesagt, Sie können hier live dabei sein, so gegen 19 Uhr startet ja immer der Stream. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung der Glaubensinformationen an, die wir kurz nach der Live-Übertragung im Internet in unserem YouTube-Channel Kat Citykirche Video veröffentlichen. Da gibt es eine eigene Playlist mit den Glaubensinformationen, in der Sie alle Glaubensinformationen finden, die wir live gestreamt haben. Zu dieser Playlist kommen Sie im Übrigen auch unmittelbar und direkt, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen. Oder Sie hören sich die Audioaufzeichnung an, die wir ebenfalls kurz nach der Live-Übertragung als Podcast veröffentlichen. Dorthin kommen Sie, wenn Sie ins Internet gehen, unter podcast.br-werner-kleine.de, podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie den RSS-Feed zu den Glaubensinformationen. Die aktuellen Folgen können Sie sich auch dort direkt anhören oder herunterladen. Den RSS-Feed können Sie in einen Podcatcher Ihrer Wahl einfügen und abonnieren, aber Sie finden in der Regel dort auch die Glaubensinformationen, wenn Sie danach suchen. Lassen Sie uns einen Stern da. Klicken Sie auf Abonnieren, dann bekommen Sie automatisch und direkt die jeweils aktuellen Folgen in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen oder zuhören, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wie immer gilt natürlich, Sie können mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn Sie Feedback zu den aktuellen Folgen haben, Themenanregungen für die nächste Saison, theologische Fragen allgemeiner Natur. Dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Die kommt unmittelbar und automatisch und direkt an mich. Ich verspreche, jede ernst gemeinte E-Mail auch zu beantworten. Es kann manchmal je nach Mailaufkommen einige Zeit dauern, aber die Antwort kommt bestimmt. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Antwort so gar nicht kommt, dann könnte es natürlich sein, dass Ihre Mail vielleicht im Spamfilter gelandet ist, was nicht sein soll, aber passieren kann. Dann bitte ich Sie, sich noch einmal zu melden. Ich schaue da zwar regelmäßig rein, aber Sie kennen das. Da sammelt sich so einiges an und da kann schon mal etwas verloren gehen. Aber es soll nichts verloren gehen. Deshalb trauen Sie sich gerne und schreiben mir einfach noch einmal an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Heute haben wir das Thema Gott ist ein Freund des Lebens, ein Zitat aus dem Buch der Weisheit, über den Wert der Freude. Habe ich natürlich nicht ganz zufällig ausgesucht, dieses Thema, denn von heute aus gesehen, in der nächsten Woche, beginnt ja hier im Rheinland der Karneval mit dem Altweiber-Donnerstag oder Weiberfastnacht, wie auch immer die das in ihrer Region nennen, und geht dann bis eben zum Aschermittwoch, wo dann die Fastenzeit beginnt. Ich selbst muss bekennen, dass ich kein großer Karnevalist bin. Ich habe allerdings 5 Jahre meines Lebens mal in Bonn leben dürfen und habe dort den Karneval aus nächster Nähe erlebt. Mich hat es persönlich nicht angefixt, aber ich kann natürlich jeden verstehen, der dort seine Erfüllung drin findet. Das soll auch so sein. Was ich persönlich immer etwas merkwürdig fand, war die Begründung, dass man an diesen 5 tollen Tagen endlich so sein darf, wie man sich eigentlich fühlt, wie man eigentlich ist. Ich persönlich bin ein Kind des Ruhrgebietes, gebürtig aus Essen-Altendorf und das verstehe ich nicht, tut mir leid. Ich bin immer so, wie ich mich fühle und wie ich bin. Vielleicht brauchen die Ruhrpottler deshalb keinen Karneval. Wir brauchen uns nicht verstellen, wir sind so, wie wir sind. Und es ist schon für mich irgendwie merkwürdig, wenn man da 5 Tage für braucht, wo man dann endlich so sein darf, wie man sich eigentlich fühlt. Wie schade, dass die 360 anderen Tage dann nicht so sind. Und damit sind wir beim Thema der Freude. Denn es sind ja die 5 tollen Tage, wo dann die Freude gefeiert wird. Und die 360 anderen Tage? Schauen wir mal. Welchen Wert hat Freude eigentlich in unserem Leben? Gerade in diesen Zeiten, wo die Krisen aus allen Ecken und Poren uns entgegenquillen, die Klimakrise. Corona ist gerade auch erst Geschichte, schon 4 Jahre her oder gerade erst, je nachdem, wie man es sieht. Kriege auf allen Ebenen, uns nah und fern. Die Politik, darauf kann man sich auch nicht mehr verlassen. Alte Bündnisse, alte Gefährtenschaften, wie etwa mit den USA, stehen zur Disposition. Die einen hier in Europa beschwören permanent ein Völkerrecht, an das sich andernorts in der Welt schon lange nicht mehr gehalten wird. Und die Frage ist, hat das jemals überhaupt gegolten? Wer will ein Völkerrecht denn überhaupt einklagen? Sie merken schon, Krisen über Krisen. Eigentlich könnte man doch den Kopf nur noch in den Sand stecken und sich schnell in der Ecke verkriechen, damit unter der Decke verkriechen, damit man von all dem nichts mehr mitbekommt. Ja, auch das Internet und die sogenannten sozialen Medien tun da ihr Übriges dazu. Denn das, was früher über die Nachrichten kam, war doch irgendwie weit weg. Heute hat man den Eindruck, das passiert alles in der unmittelbaren Nachbarschaft und das in Echtzeit. Da kann man doch eigentlich nur noch trübsinnig werden. Und dann kommen wir Christen um die Ecke und halten den Wert der Freude hoch. Und wenn Sie dann so Christenkonferenzen sehen oder überhaupt so christlich bewegten Menschen begegnen, evangelikal, katholisch, wie auch immer, dann grinsen die immer so merkwürdig, als wenn ihnen die Freude ins Gesicht eingemeißelt worden wäre. Ist das Freude? Ist Karneval wirklich Freude? Dieser organisierte Frohsinn, wo man im Takt klatscht? Oder ist das nicht so eine Art extrovertierte, aber letzten Endes doch oberflächliche Befindlichkeit, wo man die Mundwinkel wie mit Spangen nach oben gepflanzt hat, um irgendwie so deutlich zu machen, ich bin hier fröhlich, freudig und bewegt. Nehmen wir da den Tod, die Angst und die Lebenskämpfe überhaupt noch ernst? Hören wir nicht in vielen Predigten, ein echter Christ braucht keine Angst zu haben? Und was ist mit den 20%, die rein statistisch gesehen von mehr oder weniger großen Ängsten teils psychologisch durchaus verifizierbar betroffen sind? Haben wir denen gerade nicht gesagt, ihr glaubt nicht richtig? Wie gehen wir damit um? Nehmen wir die Angst ernst? Was ist überhaupt mit diesem Jesus von Nazareth, der auf der einen Seite offenkundig sich dem Vorwurf ausgesetzt sah, er sei mit Fressern und Säufern zusammen, also offenkundig dem Leben zugetan. Und wenn man mit Fressern und Säufern zusammen ist und sich diesen Vorwurf gefallen lassen muss, dann scheint es da durchaus hochhergegangen zu sein. Auf der anderen Seite im Garten Gethsemane, Blut und Wasser schwitzend, Todesangst habend, lass den Kelch an mir vorübergehen. Da haben wir doch beides. Kann man das eine zugunsten des anderen einfach ausmerzen? Wie ist das angesichts des Todes und des Leides in unserem Leben? Kann man da wirklich noch sich freuen und Freude empfinden? Ich wage jetzt schon zu Beginn unserer Glaubensinformation einmal die These, ja, gerade auf diesem Hintergrund. Denn es ist wie so oft dialektisch. Wir brauchen offenkundig diese Komplementarität der Befindlichkeiten, der Emotionen, der Gefühle, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Stellen Sie sich vor, Sie würden permanent nur auf einem fröhlichen Höhepunkt sein. Das endet genauso im Trübsinn, als wenn Sie nie Freude empfinden könnten. Wir brauchen ja irgendwo eine Folie, einen Hintergrund, auf dem das eine Gefühl sich überhaupt abzeichnen und abbilden kann. Licht wird ja auch nur deshalb als Licht wahrgenommen, weil es irgendwo den Schatten gibt. Und der Schatten wird nur deshalb als Schatten wahrgenommen, weil es Licht gibt. Und so braucht die Freude irgendwo auch die Komplementarität, um als Freude überhaupt wahrgenommen werden zu können. Und das spielt in der titelgebenden Bibelstelle zum heutigen Abend, die habe ich ja dem Buch der Weisheit, Kapitel 11, Vers 26 entnommen, interessanterweise schon eine bemerkenswerte Rolle. Und diesen Bibeltext schauen wir uns einmal an. Und wie Sie es gewohnt sind, blende ich Ihnen den Text natürlich ein. Und wir schauen uns hier einmal an die Verse 15 bis 26 aus dem 11. Kapitel des Buches der Weisheit. Da heißt es: Zur Strafe für ihre unverständigen und unrechten Gedanken, von denen irregeführt sie vernunftlose Kriechtiere und unbedeutendes Getier verehrten, sandtest du ihnen eine Menge vernunftloser Tiere. Sie sollten erkennen, man wird durch das gestraft, wodurch man sündigt. Für deine allmächtige Hand, die aus ungeformtem Stoff die Welt erschaffen hat, wäre es keine Schwierigkeit gewesen, eine Menge von Bären gegen sie zu senden oder grimmige Löwen oder unbekannte Tiere voll unerhörter Wut, die feuersprühenden Atem hauchen oder zischenden Qualm ausstoßen oder entsetzliche Funken aus den Augen sprühen. Nicht nur ihre schädliche Gewalt hätte sie zermalmen, schon ihr furchterregender Anblick hätte sie vernichten können. Aber abgesehen davon hätten sie durch einen einzigen Hauch fallen können, verfolgt von deinem Gericht und fortgeweht vom Sturm deiner Macht. Du aber hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Denn du bist immer imstande, deine große Macht zu entfalten. Wer könnte der Kraft deines Armes widerstehen? Die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie umkehren. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens. Wenn wir diesen Text mal zu sich kommen lassen, dann sind diese 11 Verse, die er umfasst, zu einem Großteil erstmal erschreckend. Von Tieren ist da die Rede, von Gewürm, von einer Kleinheit, die der Mensch empfindet. Wir sind nur ein Stäubchen auf der Waage. Nicht nur wir, die ganze Welt ist vor Gott ein Stäubchen auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Morgen zerfällt. Eigentlich kann man sich kleiner nicht machen. In der Theologie nennen wir das die klassische Kontingenzerfahrung. Kontingenz heißt, der Mensch erkennt plötzlich, dass seine Existenz nicht zwingend notwendig ist. Der klassische Werbespruch aus den 80er Jahren zeigt das: Du brauchst die Natur braucht dich nicht. Wir Menschen mögen uns als die Krone der Schöpfung empfinden, aber wir sind für die Schöpfung nicht wirklich notwendig. Ein König, den man nicht braucht. Eigentlich ein Anlass zutiefst in Depressionsvorfallen, könnte man sagen. Ist das nicht Nihilismus in Reihenform? Und genau da hinein stößt ja der Text aus dem Buch der Weisheit. Da ist ja sogar von Strafe die Rede. Der Mensch beschäftigt sich mit unbedeutendem Getier und verehrt es sogar. Und eigentlich könnte Gott ihn vernichten. Dann macht der Text eine entscheidende Wendung. Du hast mit allen Erbarmen, im letzten Drittel übrigens erst, mit allem Erbarmen, weil du es vermagst und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie umkehren. Der Mensch hat eben immer eine Chance. Denn Gott liebt alles, was er erschaffen hat. Wenn er es hassen würde, hätte er es ja gar nicht erst erschaffen. Und dann kommt zum Schluss diese große Ansage: Gott, Herr, du Freund des Lebens. Der Wert des Lebens wird erst auf dem Hintergrund der potenziellen Kontingenz sichtbar. Wie sehr das Leben Geschenk ist, über das man sich freuen kann, wird erst deutlich, weil das Leben im nächsten Moment vorbei sein könnte. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch gesund ins Bett gehe. Ich weiß nicht, was in den nächsten Stunden passieren wird. Jede Sekunde ist Geschenk aus der Hand Gottes. Und das ist natürlich etwas, für das man dankbar sein kann. Letzten Endes nimmt hier dieser Text die menschliche Kontingenzerfahrung ernst, die uns eigentlich in eine tiefe Depression fallen lassen könnte, weil es eben sekündlich vorbei ist. Das große Nichts, das droht, wird aber aufgehoben durch das Bekenntnis zu diesem Gott, aus dessen Hand das Leben ja fließt. Und da haben sie genau diese Dialektik, die auch Freude auf dem Hintergrund der Todgeweihtheit deutlich macht. Das Leben bekommt seinen Wert gerade deshalb, weil es kontingent ist. Deshalb ist jedes Leben schützenswert. Und jeder, der eines Menschen Leben nimmt, raubt ihm mehr, als er ahnt, denn er raubt ihm die Zeit. Die Zeit ist das Wichtigste, das wir haben. Wer immer auch sich zum Herrn über Leben und Tod macht, handelt gegen diesen göttlichen Willen. Nicht umsonst sagt Gott ja in der Paradieserzählung, wo in der Mitte des Gartens Eden ja die zwei Bäume stehen, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, und daneben steht der Baum des Lebens, der von Gott erst gar nicht so beachtet wird. Da wird der Baum, der Fokus wird auf den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gerichtet. Und als der Mensch und seine Gefährtin Adam und Hawa, wie sie dann heißen, aus dem Paradies hinaus ins Leben geschickt werden, da verschließt Gott das Paradies mit der Begründung nicht, dass sie jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen und damit letzten Endes die Herrschaft über Leben und Tod bekommen. Nein, Gott ist allein Herr über Leben und Tod. Und alles, was im Sein gerufen wird, alles, was ist, verdankt sein Sein ihm. Er ist ein Freund des Lebens und deshalb ist seine Güte, die Gutheit Gottes da. Wenn er etwas hassen würde, wäre es gar nicht im Dasein. Das heißt, wir haben hier in diesem Textbeispiel aus dem Buch der Weisheit einen ersten Hinweis. Ja, wir nehmen die Kontingenz ernst. Ja, wir nehmen die Möglichkeit zur Schuld des Menschen ernst. Ja, wir nehmen ernst, dass er in Krisen und Tod ist. Und trotzdem setzt Gott gerade auf diesem Hintergrund das Zeichen des Lebens, das auf diesem Hintergrund des potenziellen Nichts, des potenziellen Todes, umso heller erstrahlt. Genau diese Dialektik ist das Entscheidende. Der Text macht aber noch etwas, denn er wirft ja ein Licht auf die Möglichkeiten Gottes, der ja alles zu können vermag. Zumindest scheint es so. Da sind wir bei dieser Rede von der Allmacht Gottes. Dazu haben wir übrigens eine eigene Glaubensinformation. Hier, den Link lege ich Ihnen in die Shownotes. Denn in dieser Folge über die Allmacht Gottes habe ich schon mal mit Ihnen ein Experiment veranstaltet und habe gesagt, wenn ich Ihnen nachweisen könnte, dass Gott etwas nicht kann, dann wäre er nicht allmächtig, weil die Allmacht Gottes ja impliziert, dass er tatsächlich alles kann. Wenn ich jetzt nachweisen könnte, dass er etwas nicht kann, dann kann er nicht alles. Und da habe ich die Frage gestellt, kann Gott ohnmächtig sein? Und wenn ich Leuten diese Frage stelle, die mir gegenüber sitzen, dann fangen die an der Stelle an nachzudenken. Weil natürlich deutlich wird, auch das Allmachtskonzept ist höchst dialektisch. Denn der allmächtige Gott muss um seiner Allmacht willen ohnmächtig sein können. Das ist ein scheinbares Paradox, das zeigt, dass das Konzept der Allmacht Gottes nur scheinbar konkludent ist, in dem Sinne, der kann tatsächlich alles. Nein, die Allmacht Gottes bindet die Ohnmacht Gottes ein und genau daraus resultiert ja dann die menschliche Freiheit. Er könnte uns natürlich maßregeln und wir haben in der Heiligen Schrift, in der Bibel ja eine Geschichte, wo er das gemacht hat, wo er alles Böse vernichtet hat. Das ist die Arche Noah-Erzählung. Nur Noah findet in den Augen Gottes Gnade, weil er der einzige Gerechte ist. Er soll quasi die Schöpfung retten, die einen Restart-Knopf hat. Alles Böse wird vernichtet. Alles. Und dieses alles Böse wirft ja die Frage auf, wer von uns, wer von Ihnen, wer von auf meiner Seite ich, ist so wenig böse, dass er bestehen könnte. Die Antwort der Noah-Erzählung ist, alles wird vernichtet. Und Noah darf seine Familie mitnehmen. Aber eigentlich ist er der einzige Gerechte. Dadurch, dass er seine Familie mitnehmen darf, ist der Keim für das neue Böse schon wieder gelegt. Und in der Tat, nachdem die Arche trocken gefallen ist, die Sintflut beendet ist, geht einer der Söhne Noahs hin und macht sich über die Trunkenheit seines Vaters und die offen daliegende Blöße seines Vaters lustig. Da ist sie wieder, die Sünde. Es ist dialektisch und es bleibt dialektisch. Das Leben wird erst auf dem Hintergrund der potenziellen Todgeweihtheit sichtbar in seiner Herrlichkeit, in seinem Leuchten. Und auch die Freude wird erst auf dem Hintergrund der potenziellen Krise zu einer echten Haltung. Ist Freude also ein Ausdruck des Lebens? Ich sagte es gerade bereits, Freude ist eine Reaktion auf die Realität von Tod und Leid. Das hört sich jetzt mit Sicherheit provokant in Ihren Ohren an. Das ist natürlich von mir aus bewusst so formuliert. Wie komme ich dazu, das zu sagen? Natürlich kann der Mensch angesichts, und das ist ja eine Haltung, die finden wir landläufig, natürlich kann der Mensch angesichts der vielen, vielen Krisen in der Welt den Kopf in den Sand stecken. Er kann gebeugt durch die Gegend gehen. Er kann in eine Null-Bock-Haltung, in eine No-Future-Haltung verfallen. Das ist ja die Haltung der letzten Generation gewesen, die sagt, wir sind die letzte Generation, nach uns kommt nichts mehr. Wir setzen am besten gar keine Kinder mehr in die Welt. Da ist alles so furchtbar. Menschen, die so reagieren, bücken sich selbst, sie verkrümmen sich in sich selbst. Sie nehmen eine gebeugte Haltung an, die zur Rückgratverkrümmung führt, aber eben keine echte Haltung mehr ist. Die Freude ist, wenn sie keine bloß oberflächliche, geheuchelte Freude ist. Und ja, es gibt diese Spangenchristen, die sich das Lächeln irgendwie ins Gesicht zu meißeln scheinen, wo man aber merkt, das ist bestenfalls oberflächlich, da darf man nicht wirklich reinpieksen. Ist das Kreuz in diesem Leben tatsächlich noch existent? Ich kenne viele, viele charismatisch angehauchte Gemeinschaften, die Jesus Christ, You are my life singen, die lobpreisen bis zum Ende. Aber wenn es ernst wird, wenn es um das Kreuz geht, wird es schwierig. Das will man dann plötzlich nicht so wahrhaben. Das wird ausgeblendet. Wer auch im Angesicht seines eigenen Todes noch lobpreisen kann, dem nehme ich diese Freude ab. Den Schwur muss aber jede und jeder selber bringen. Ich auch. Auch ich kloppe hier genügend steile Sprüche. Ob ich denen selber folge im Angesicht meines eigenen Leides, das noch nicht eingetreten ist, den Schwur. Den Beweis muss ich selber auch noch erbringen. So viel Selbstkritik muss sein. Nein, die Freude, von der ich hier erzähle und von der ich hier rede, ist nicht diese oberflächliche, letzten Endes geheuchelte Freude, sondern es ist eine Freude, die den Menschen aus der selbstverschuldeten Gekrümmtheit angesichts des Leides und der scheinbaren Sinnlosigkeit des Seins aufrichtet. Man kann nicht gekrümmt lachen. Wer lacht, richtet sich auf. Und das ist genau die Haltung, die wir im Neuen Testament in vielen Heilungserzählungen finden. Wenn es zum Beispiel heißt, in der Erzählung der Heilung der Schwiegermutter des Petrus, Jesus fasste sie an und richtete sie auf. Wenn er die blinden Bettler bei Jericho am Wegrand ruft, dann müssen die aufstehen. Er aktiviert die in ihnen noch wirkenden eigenen Kräfte, dass sie auf Augenhöhe zu ihm kommen. Und dann kann er sie heilen. Jesus ist gerade nicht in dem Sinne herablassend, dass er sich immer zu den Menschen in den Staub setzt. Das könnte er auch machen. Auch das wäre eine Form von Respekt. Nein, er geht noch weiterhin. Er richtet die Menschen auf. Das ist ein Topos, den wir in fast allen Heilungserzählungen finden. Manchmal hilft er ihnen physisch dabei, manchmal aktiviert er die noch vorhandenen Eigenkräfte. Und das ist das, was Freude macht. Ein freudiger Mensch kann nicht auf dem Boden sitzen bleiben. Ein freudiger Mensch, das befreit die Physis und ein freudiger Mensch richtet sich auf. Ja, es gibt viele und allzu viele, die aufgrund ihrer psychischen Disposition noch gar nicht in der Lage sind. Das ist nichts, was man als Methode einsetzen kann. Jetzt freu dich doch mal. Aber es ist eine Haltung, in die man vielleicht zunehmend hineinfinden kann und die befreit. Und das finden wir schon im Alten Testament. Da schauen wir uns mal einige Bibelstellen an. Ich blende Ihnen mal den Browser mit den Bibelstellen ein und dann suche ich die mal heraus. Die erste Stelle, die wir uns angucken, finden wir im Buch Deuteronomium. Und da ist es Kapitel 12, Vers 7. Da heißt es: Dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, das Mahl halten. Ihr sollt fröhlich sein, ihr und eure Familien, aus Freude über alles, was eure Händen geschafft haben, weil der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Wenn wir Gott anschauen wollen, und das ist ja die große Hoffnung, die wir als Christinnen und Christen haben, dass wir irgendwann am Thron Gottes stehen, und die große Hoffnung ist doch, dass wir in unser Leben voll Freude hinhalten können und sagen können, bei all dem, was wir gefehlt haben, können wir trotzdem etwas vorweisen. Diese Schätze, so wenig sie sein möchten, haben wir gesammelt, und das können wir tun, wenn wir ihm ins Angesicht schauen. Das ist der Ausdruck der Freude. Wenn in unserem Leben aber nur schuldbeladen sind, und das werden wir in der Anschauung Gottes letzten Endes erfahren, können wir ihn nicht anschauen, dann können wir uns nicht freuen. Freude ist also, indem wir vor Gott stehen und ihm unser Leben hinhalten und uns freuen können darüber, dass Gott uns gesegnet hat. Das ist also erstmal nichts, wo man wer weiß wie lacht, sondern eine Frage auch der äußeren Haltung. Der Mensch, der sich freut, ist aufgerichtet, aufrichtig. Davon reden wir und nicht von einem debilen Grinsen, das man im Gesicht hat. Das mag vielleicht dann dazukommen, aber man erkennt es letzten Endes an der Haltung. Ein weiteres Zitat, das wir finden, finden wir im Buch Jesaja und dort Kapitel 35, Vers 10. Hoppla, da habe ich eine Zahl zu viel eingetippt. 35, Vers 10. Da haben wir die Bibelstelle, da heißt es: Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern. Jubel und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen. Jesaja spricht das zu den Exilierten, die zurückkehren aus dem Exil. Und auch hier wird letzten Endes das Empfinden von Kummer und Seufzen nicht geleugnet. Das ist ein Empfinden, das real war, gerade in der Bedrohung, gerade im Exil, gerade in der Unterdrückung. Das kann man nicht weglächeln. Das wird ernst genommen. Zu unserer menschlichen Existenz gehören eben auch Situationen von Kummer und Seufzen. Aber wenn die Situation befreit ist, kann man sich aufrichten und dann nimmt die Freude die Oberhand. Es ist ein wenig wie bei der Geburt. Im Moment des Gebärens glaube ich nicht, dass Frauen, wer weiß, wie fröhliche Empfindungen haben. Im Moment, wo das Kind auf den Arm kommt, sind Kummer und Seufzen vergessen und die Freude ist da. Zumindest sollte es so sein und es wird häufig so sein. Auch hier merken Sie, Freude ist nichts, was man irgendwie künstlich machen kann, sondern Freude gewinnt ihren Wert erst auf dem Hintergrund der Erfahrung von Kummer und Seufzen. Das wird ernst genommen. Das wird eben nicht einfach weggeleugnet. Besonders schön finde ich in diesem Zusammenhang, weil auch das, was damit zu tun hat, mit dem Rückkehr aus dem Exil, das Wallfahrtslied nach Jerusalem, wo es heißt, ich freute mich, als man mir sagte, das ist Psalm 122, ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir gehen, schon stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem, Jerusalem als starke Jerusalem als Stadt erbaut, die fest in sich gefügt ist. Dorthin zogen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, wie es Gebot ist für Israel, den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort stehen Throne für das Gericht, die Throne des Hauses David. Er bittet Frieden für Jerusalem. Geborgen seien die, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern. Wegen meiner Brüder und meiner Freude will ich sagen, in dir sei Friede. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dir Glück erflehen. Das wird auf den ersten Blick gar nicht so deutlich. Denn im ersten Vers heißt es ja, ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir gehen. Das ist Vorfreude. Freude auf etwas, das noch nicht eingetreten ist. Das kennen Sie alle. Die Zeit vor Weihnachten, die Adventszeit, wenn man sich auf das große Fest freut. Und wie sehr freuen sich Kinder voller Spannung auf das Fest, wo sie auch beschenkt und beschert werden. Die Vorfreude ist doch fast viel schöner als das Fest selber, wenn die Freude schon fast, ja, verpufft möchte ich nicht sagen, aber in dem Moment, wo das Geschenk aufgerissen ist, ist die Freude noch groß, aber dann hat sie auch irgendwie ihre Erfüllung gefunden. Die Zeit der Vorfreude ist doch noch viel spannender. Vor dem großen Ereignis kann man Freude tagelang, wochenlang empfinden, wenn das große Ereignis eingetreten ist, tritt so eine Entspannung ein. Dann hat man vielleicht noch ein wohliges Gefühl. Aber Freude ist immer auf etwas gerichtet, das auf uns zukommt, auf die Zukunft. Und auch in diesem Psalm hier merkt man das. Die Freude richtet sich auf etwas, was kommt. Nämlich, ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir gehen. Die sind noch gar nicht da. Die sind noch gar nicht in Jerusalem. Im Gegenteil, die Situation scheint sogar eher schwierig zu sein. Denn man muss für Jerusalem Frieden erbitten. Man bittet darum, dass die, die dich lieben, geborgen sind. Dass Friede in den Mauern einkehrt und Geborgenheit in den Häusern. Aus Sicht des Zeitpunkts des Beters, der in die Zukunft schaut, auf die er sich freut, ist das eine Situation, die zumindest ambivalent ist. Er weiß nicht, ob das schon so ist oder nicht, aber er wünscht es sich und auf diese Zeit freut er sich. Freude ist also etwas, das sich auf etwas richtet, das nach vorne geblickt ist. Auch das hat wieder etwas mit der Aufrichtigkeit, denn wir Menschen sind ja Augenwesen, unsere Augen sind vorne im Gesicht an Gott. Wir können nicht auf das gucken, was hinter uns liegt. Was hinter uns liegt, ist vergangen. Aber auf das, was auf uns zukommt, sollen wir den Blick richten. Natürlich ist Vergangenheit wichtig. Damit die Vergangenheit sich nicht einfach wiederholt, müssen wir die Erfahrung der Vergangenheit ernst nehmen. Aber nur darauf zu hoffen, dass das, was auf uns zukommt, immer so ist, wie das, was vergangen war, wird uns in der Vergangenheit festnageln. Freude heißt auch, sich aufzurichten und auszurichten auf das, was kommt. Und so kann derselbe Psalmbeter dann mit großem Lobpreis den Psalter beenden im Psalm 150, eines der größten Loblieder, das wir haben in aller Kürze. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste, lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten, lobt ihn nach der Fülle seiner Größe. Lobt ihn mit dem Schall des Widerhorns, lobt ihn mit Harfe und Zither, Halleia. Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, lobt ihn mit Saiten und Flöte. Lobt ihn mit tönenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Und Sie merken, indem ich diesen Text vortrage, den können Sie nicht mit traurigen Augen lesen. Ja, doch, Sie können den lesen, aber dann kommt er nicht zu sich selbst. Das ist ein Lied, das voller Freude ist, in der Gegenwart Gottes ein Loblied zu singen. Das ist eine Haltung, ja, die auch zu Herzen geht, die den Leib aufrichtet. Und Sie merken, Freude ist nicht eine Maske. Freude ist etwas, das letzten Endes die gesamte Physis ergreift. Und ich wiederhole mich jetzt, Freude richtet auf. Wer sich freut, ist aufgerichtet, nicht gebeugt. Es gibt eine berühmte Lesung aus dem Philipperbrief, die ich als Student mehrfach in mehr oder weniger unterschiedlicher Qualität gehört habe. Da finden wir nämlich im Philipperbrief im 4. Kapitel einen wichtigen Satz, den kann man eigentlich nur bei vielen Lektoren- und Lektorinnenschulungen mal zur Anwendung bringen. Das mache ich ohnehin häufig, wenn ich Lektorenschulungen mache, dass ich so bestimmte Sätze aus der Bibel nehme und die mal unterschiedlich vortragen lasse, weil man manchmal ja den von manchen Priestern hört, wir sind als Vortragende nur Sprachrohr Gottes und wir wollen das Wort Gottes doch nicht beeinflussen, also möchte man doch bitte möglichst unbetont lesen. Ein unbetontes Lesen aber macht das Wort Gottes nur langweilig. Gott ist aber nicht langweilig. Gottes Wort ist ja Menschenwort, auf menschliche Weise gesprochen. Das heißt, wir haben als Lektorinnen und Lektoren, als diejenigen, die das Wort Gottes verkünden, schon auch dem Auftrag, ihm Gestalt, Stimme und Gestalt zu geben. Und das ist interessant, denn natürlich sind Sätze formbar, deutbar, interpretierbar. Und in meinem Vortrag werden natürlich meine Interpretationen deutlich. So kann es durchaus sein, dass ich vielleicht von Ihnen eine Bibelstelle vorgetragen höre und Mensch denke, so hast du die noch nie gehört. Interessante Interpretation. Ich trete möglicherweise dem entgegen und sage, ich bin aber komplett anderer Meinung. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir nach einer Predigt auf dem Kirch, nach einer Verkündigung auf dem Kirchplatz stünden und darüber diskutieren würden, warum hast du es so gelesen und nicht anders? Ein Beispiel, das ich oft in Lektorenschulungen habe, ist das Programm, Jesu Programm nach Markus. Das finden Sie im Markus-Evangelium 1,15. Ich erwähne diese Stelle jetzt nur quasi als kleinen Exkurs, wie sehr unterschiedlich man Stellen betonen kann. Die hat nur peripher jetzt mit dem Freudethema zu tun. Da spricht Jesus, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und ich habe jetzt bewusst versucht, unbetont zu lesen. Langweilig. Sie können diesen Text aber so betonen, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich könnte aber auch lesen, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Sie könnten aber auch hören, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und Sie merken, wir könnten das jetzt durchexerzieren, dass allein in diesen zwei Sätzen, die Markus programmatisch im Munde Jesu seinem Evangelium voranstellt, weil da alles auf den Punkt gebracht wird, worum es im Markus-Evangelium geht. Wie vielschichtig das alleine im Vortrag ist. Was Sie nicht machen können, ist, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist genauso wie unbetont sprechen nur Höhepunkte. Sie müssen da schon eine Phrasierung reinbringen. Das nur am Rande erwähnt, weil es jetzt um eine Stelle aus dem Philipperbrief geht, der dann mit dem Freudethema zu tun hat. Da finden Sie im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4 dieses berühmte Zitat, und ich lese jetzt bewusst unbetont, freut euch im Herrn zu jeder Zeit, noch einmal sage ich, freut euch. Jetzt habe ich schon zu viel Betonung reingebracht. Als Student habe ich das mal in einer Fassung gehört. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, noch einmal sage ich, freut euch. Dem Lektoren troffen Trauer und Entsetzen über das, was er dort zu verkünden hatte, nur so aus allen Poren. Wer mit hängenden Schultern an Ambo steht, kann diesem Text keine Gestalt geben. Und das merken Sie natürlich sofort. Denn da, wo es um Freude geht, will das Herz hüpfen. Da, wo es um Freude geht, bekommt der Körper Spannung. Trauer, und ich nehme das sehr ernst, weil wir Menschen Wesen sind, die nicht nur zur Trauer fähig sind, sondern weil wir auch Phasen in unserem Leben haben, in denen uns nicht nach Lachen, sondern nach Weinen zumute ist. Und das Lachen gewinnt erst seinen Wert auf dem Hintergrund des Weinens. Das kennen Sie From the rivers, at the rivers of Babylon, an den Flüssen Babylon saßen wir und weinten. Und dann kommt, du hast unsere Trauer zu Träumen gemacht. Das ist ein Wandlungsprozess. Die Trauer ist das Komplementär zur Freude und die Freude das Komplementär zur Trauer. Vielleicht kann man sogar beides gleichzeitig empfinden, dass man vor Trauer weint und trotzdem in der Hoffnung lacht. Ja, die Jünger sind traurig, weil Jesus nicht da ist und sie freuen sich trotzdem, weil er auferstanden ist. Aber erst auf dem Hintergrund der Trauer gewinnt die Freude ihren Wert. Und auch hier haben wir es, wenn man sagt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Der Paulus muss das betonen, weil es eben die Haltung ist, die nicht selbstverständlich ist. Und weil eine oberflächliche Freude tatsächlich wie so ein Fettauge auf der Suppe herumschwimmt, aber keine Tiefe bekommt. Die christliche Haltung ist eine der Freude, die die Trauer aber ernst nimmt. Beides ist möglich und die Freude gewinnt ihren Wert erst aus der Trauer heraus. So ist es dann auch in dem gesamten Abschnitt. Und den blende ich Ihnen jetzt ein. Wir haben jetzt gerade Philipper 4,4 gehört. Jetzt lese ich die Verse drumherum, nämlich die Verse 1 bis 9. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz steht fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, einmütig zu sein im Herrn. Merken Sie schon, kleiner Exkurs, da gab es Streit in der Gemeinde. Hier Konflikte, immer wo Menschen zusammen sind, auch in christlichen Gemeinden gibt es Konflikte. Ja, ich biete auch dich, treuer Gefährte, nimm dich ihrer an. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Und da haben Sie den Punkt. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Das ist das Buch, das vor dem Thron Christi, der auf dem Richterstuhl sitzt, aufgeschlagen wird. Wer im Buch des Lebens steht, ist gerettet und hat schon in dieser Jetztzeit, trotz aller Unbilden, der Streit ist ja da, Grund zur Freude. Und wenn wir uns gemeinsam freuen, gibt es plötzlich keinen Streit mehr. Sie können sich gekloppt haben wie die Kesselflicker. Wenn Sie im Stadion sind und Ihr Verein schießt ein Tor, legen Sie sich alle in den Arm, auch wenn Sie gerade noch gestritten haben. Aber es ist etwas, wenn man nach vorne guckt. Im Blick auf das, was kommt, besteht Anlass zur Freude. Eure Güte werde allen Menschen bekannt, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Ah, man darf Bitten flehend und bittend vor Gott bringen. Das heißt, die Situation ist nicht rosig. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft edel recht, was lauter liebenswert und ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt und angenommen habt, gehört und an ihm gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Auch hier wieder die Unbilden des Lebens, innergemeindlicher Streit, Bedrohung von außen vielleicht auch, werden ernst genommen. Aber die Freude ist der Haltung, die aufrichtet, weil sie ein Ziel vor Augen hat. Hier das Ziel des Seins bei Gott. Um das geht es. Und um dieses Ziel zu erreichen, darf man sich nicht hinsetzen, sondern man muss aufstehen. Und die Freude ist die Haltung, die dann auch die Motivation dazu verleiht. Interessant ist, dass wir im Griechischen, und das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben, einen etymologischen Zusammenhang zwischen dem griechischen Wort für Freude, Chara, und für Gnade haben, Charis. Können wir im Deutschen nicht so gut nachbilden, aber im Griechischen gibt es einen etymologischen Zusammenhang. Die Gnade, Charis, ist der Grund für die Chara, für die Freude. Das ist interessant im Griechischen, dass es da eben etwas gibt. Bemerkenswert ist übrigens, dass sich dieses Wortfeld insbesondere im Corpus Paulinum, und der Philipperbrief gehört ja zum Corpus Paulinum, also den sieben echten Paulusbriefen und den sieben Deuteropaulinen, dass wir dort eine Häufung dieses Wortes finden. Wenn wir in die Evangelien schauen, dann bemerken wir da eine Häufung der Worte, entweder in der Weihnachtserzählung oder in den beiden Weihnachtserzählungen Matthäus und Lukas, da taucht das auf. Hirten freuen sich, als sie die Engel sehen. Und in den Auferstehungserzählungen. Ja klar, der Gekreuzigte, der am Kreuz Gescheiterte, Die Bewegung des Jesus von Nazareth, die mit seinem Kreuzestod ein jähes Ende gefunden hat. Alle hauen ab, gehen zurück nach Galiläa, wollen am liebsten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Findet in der Erfahrung des Auferstandenen nicht nur ein Neubeginn, sondern es ist der ultimative Sieg, von dem Paulus im 1. Korintherbrief sagt: Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Sie freuten sich, als sie ihn sahen. Da können wir wahrscheinlich gar nicht nachempfinden. Diese Freude über den Auferstandenen ist natürlich in ihrer Größe nur abschätzbar, wenn man die totale Niederlage, das absolute Scheitern des Kreuzes ernst nimmt. Deswegen ist Paulus ja in seiner Kreuzestheologie wichtig, dass dieser Mann am Kreuz gestorben ist. Und das dürfen wir auch heute nicht vergessen. Wir können Ostern nicht zulasten des Karfreitags feiern. Und wir dürfen am Karfreitag nicht enden, wenn wir als Christen die Hoffnung auf die Auferstehung haben. Deswegen feiern wir ein Triduum Paschale, einen drei Tage währenden Gottesdienst von Gründonnerstag über den Karfreitag hinein in die Osternacht. Die Osterkerze, das Auferstehungszeichen schlechthin, trägt die Wundmale des Gekreuzigten. Freude ist dann ernst, wenn sie Trauer, Leiden und Kummer nicht leugnet, sondern vielleicht im Kummer als kleines Lichtlein den ersten Moment zur Aufrichtung in sich trägt. Das ist kein Rezept, was man Leuten, die im Leiden und in der Krise stecken, sagt: Jetzt freu dich doch mal. So funktioniert das nicht. Es ist eine Haltung, die in einem selber aufkeimen kann, aber nicht muss. Wer aber dazu in der Lage ist, diesen Keim zu empfinden, der hat vielleicht eine Chance, auch in der Depression die Hoffnung zu bewahren. Interessant ist, wie gesagt, wenn wir in die Evangelien schauen, dass wir eine Häufung des Wortweltes Chara, Freude, im Zusammenhang mit den Weihnachtserzählungen und den Auferstehungserzählungen haben. Und da fällt es schon auf, dass wir bei Lukas eine kleine Ausnahme finden, nämlich in Lukas Kapitel 10, Vers 17. Und das ist bemerkenswerte Erzählung. Wir hatten die hier in der Glaubensinformation hier und da schon mal, weil das eine wichtige Stelle ist. Denn bekannt ist, dass wir ja in der galiläischen Zeit die Aussendung der 12 haben. Jesus sendet die 12 in die Dörfer, je zu zweit. Sie sollen keine Vorratstasche mitnehmen, nur ein paar Schuhe, keinen Stock und so weiter und so weiter. Und sollen das Evangelium verkünden. Und Lukas hat eine solche Aussendung auch in der judäischen Zeit. Dort sendet er 72 andere aus. Und man kann diese Stelle nicht gering schätzen, darf sie nicht, sondern man kann sie nicht hoch genug einschätzen, weil in unserer katholischen Theologie ja die 12 quasi die Amtsvollmacht haben, die auf die Bischöfe und damit auf die Priester und Diakone übergeht. Die 72 anderen aber tragen die Potenz aller anderen Glaubenden in sich. Die werden im Lukas-Evangelium nämlich auch entsandt, und zwar mit Wortgleichheit zu der Entsendung der 12. Die steht denen aber nichts in nichts nach. Das Interessante ist aber eben, dass Jesus denen bei ihrer Entsendung sagt, hier in Vers 16: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Das ist nicht exklusiv zu den 12 gesprochen, sondern zu den 72 anderen. Und deswegen muss man auch als Katholik bei aller Wertschätzung des Amtes immer sagen: Diese Verheißung gibt Jesus nicht exklusiv den 12, sondern den 72 anderen. Wohlgemerkt. So, und diese 72 andere gehen jetzt in Judäa auf die Reise, verkünden im Auftrag des Herrn das Evangelium. Dann heißt es dort in Vers 17: Die 72 kehrten zurück und sagten voller Freude: Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Jetzt lassen wir mal diese Dämonenfrage, das führt auf ein ganz anderes Gleis. Vielleicht mache ich dazu meine eigene Glaubensinformation, weil die Dämonen immer wieder auftauchen. Nur so viel jetzt: Ein Daimon ist erstmal nur Lebensenergie. Ob diese Lebensenergie positiv ist, Klammer auf, denken Sie an die Batteriemarke Daimon. Da ist Energie drin. Ob diese Lebensenergie positiv ist oder negativ, liegt ein wenig in der Hand des Menschen. Ein Mensch, der sie zum Guten nutzt, wird Eudaimonia empfinden. Eudaimonia ist Glück. Eudaimon, Energie. Die Eudaimonia ist die gute Energie zu dem Glück führt. Und natürlich können wir Menschen dem Daimon auch die negative Energie entlocken, dann wird sie negativ. Es verwundert kaum, dass in der Heiligen Schrift im Neuen Testament Jesus nicht von den guten Dämonen heilt. Die sind ja heute, die sind ja glückliche Menschen. Er heilt die, die von negativer Energie besetzt sind. Und dass man daraus den Fehlschluss fühlt, da sind überall Dämonen, die sind... Nein, der Daimon ist total neutral. Das, was wir Menschen machen, ist das, was gut oder böse ist. Das schon, hängt schon mit uns zusammen. Und interessant ist jetzt, dass die 72 anderen von Jesus offenkundig angestiftet worden sind, es ihm gleich zu tun und den Menschen diese Hoffnung zu bringen. Und jetzt passiert quasi eine Art Flashback. Also, so, Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Also es liegt in unserer Macht, im Auftrag des Herrn, den Menschen zum Glück zur Eudaimonia zu helfen und oder sie aus ihrer schlechten Energie herauszuholen. Und die 72 kehren zurück und sagen voller Freude: Dieses Erlebnis mit Jesus im Gepäck können wir den Menschen Hoffnung bringen. Wir können sie aufrichten. Und man darf nicht vergessen, dass das Beispiel Jesu keines nur der Worte ist. Der war immer auch physisch unterwegs. Auch das haben wir ja häufiger schon in den Glaubensinformationen gehabt. Wenn Sie Heilungserzählungen anschauen, spielt das immer eine große Rolle, dass dort eine enorm physische Komponente eine Rolle spielt, wenn er zum Beispiel den Taubstummen dadurch heilt, dass er ihm seinen Finger in die Ohren legt und gleichzeitig die Zunge mit Speichel berührt. Das heißt, er muss ihn, sagen wir schon mal, auch intensiv geküsst haben. Das spielt eine enorm, und das in einer sehr intimen Situation. Er nimmt ihn beiseite, damit er nicht bloßgestellt wird. Dieser Jesus von Nazareth hat nicht nur schöne Worte gemacht. Er war physisch unterwegs, mit Seele und Leib. Und die 72 tun es ihm gleich und merken, wir können das auch. Das ist übrigens etwas, das dürfen wir nicht vergessen. Bei all dem, wo wir immer nur auf Jesus schauen. Dieser Jesus von Nazareth wurde 40 Tage nach Ostern in den Himmel aufgenommen. Und er hinterlässt den Seinen die Botschaft, jetzt seid ihr dran. Wer immer Christus berührbar machen möchte, muss sich berührbar machen. Und das Interessante ist, dass die 72 hier das als Gewährszeugen und Zeuginnen offenkundig erfahren haben. Und sie sind von Freude erfüllt, weil es ihnen gelingt. Da findet ein Rollback statt. Sie merken, wir sind in der Lage, wir können das selbst tun im Auftrag Jesu. Und ganz ehrlich, wenn die es konnten, können wir das doch heute noch. Wir sind doch auch zu Zeugen berufen. In unserer römisch-katholischen Tradition sind es Taufe und Firmung. Wir sagen bei uns, die Priesterweihe verleiht durch Handauflegung und Gebet die Vollmacht. Eine Firmung besteht aus Handauflegung und Gebet. Ja, der Gefirmte bekommt nicht die Vollmacht, die Eucharistie zu feiern oder die Sakramente zu spenden. Aber er bekommt die Vollmacht, wie es der heilige Thomas von Aquin sagt, wie von Amts wegen in Wort und Tat das Evangelium zu verkünden. Und das können wir alle auf unsere Weise tun. Und ich bin überzeugt, wenn wir es mit innerer Freude tun, nicht gebeugt, sondern gerade auch in der Krise, wie ein Fels in der Brandung stehend, diesen Blick nach vorne zu signalisierend, Zukunft ist möglich, dass wir eine vergleichbare Erfahrung wie die 72 hier machen. Die ganze Dialektik, die dahinter steckt, die eben nicht geleugnet werden darf, finden wir dann aber auch im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Das ist ein Kapitel, das zu den sogenannten Abschiedsreden gehört. Das Johannesevangelium hat ja schon auch einen Bericht vom letzten Abendmahl, das aber nicht wie bei den Synoptikern als Passiamahl dargestellt wird. Der Johannes hat auch nicht diesen klassischen Einsetzungsbericht mit das ist mein Brot, das ist mein Leib. Der Sache nach findet man das in der großen Brotrede im 6. Kapitel. Der Johannes hat hingegen diese berühmte Szene der Fußwaschung und wir finden bei Johannes drei große Abschiedsreden, die wir hier auch schon mal betrachtet haben, in dieser Glaubensinformation. Da lege ich Ihnen den Link auch mal in die Shownotes. Und in einer dieser Abschiedsreden finden wir folgenden Passus. Das ist im 16. Kapitel die Verse 20 bis 22. Ich suche sie mir hier und dann blende ich Ihnen nach alter Väter Sitte den Text natürlich auch ein. Und da lesen wir folgendes. Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Das ist auch ein Psalmzitat. Ne? Du hast mein Klagen in Lachen verwandelt. Wenn die Frau gebären soll, hat sie Trauer, weil ihre Stunde gekommen ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über die Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch hier Trauer, Entsetzen, Weinen und Klagen sind Erfahrungen, die Menschen nicht erspart bleiben. Und auch Jesus weiß, dass die Jünger im Angesicht seines Todes Entsetzen packen wird. Furcht, Panik, Todesangst. Aber der Ausblick auf die Zukunft richtet sie auf. Sie werden Freude empfinden. Da ist aber noch mehr. Im Angesicht der eigenen Trauer wird die Welt sich freuen. Das ist ja schon fast pervers. Aber auch das ist eine Erfahrung, die Menschen machen, dass sich jemand am eigenen Leiden ergötzt. Gerade darin aber könnte man sagen, und dieses Wort Jesu hier aus dem Johannesevangelium fast etwas anwandeln, wer zuletzt lacht, lacht am besten. In der Trauer, im Entsetzen, richtet Jesus durch die Aussicht auf eine zukünftige Freude die Menschen auf. Und darin ist Energie, Eudaimonia. Man hat es in einer gewissen Weise selbst in der Hand, ob ich mich in mein Schicksal ergebe, fatalistisch, ich kann ja doch nichts ändern, mich wie die letzte Generation auf die Straße festklebe und sage, warum soll ich Kinder in die Welt setzen, gibt doch sowieso keine Zukunft. Fun Fact am Rande, in den 70ern gab es so eine Bewegung schon mal, No Future. Das war alles schon mal da. Die Welt hat sich weitergedreht. Und es hat Generationen gegeben, die gesagt haben, wir geben uns damit nicht zufrieden. Die Krise ist da, wir leugnen sie nicht, aber wir nehmen es in unsere Hand. Und wenn wir es geschafft haben, werden wir Anlass zur Freude haben. Dann gibt es nochmal Johannes Evangelium. Das ist auch interessant, dass wir im Johannes Evangelium einiges finden. Und da blende ich Ihnen erstmal ein berühmtes Zitat ein aus Johannes 10,10. Das haben Sie vielleicht sogar schon mal gehört. Ich blende den Text ein. Da sagt Jesus, Johannes 10,10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das ist eine Verheißung. Jesus will, dass wir das Leben in Fülle haben, aber davor wird der Dieb erwähnt, der gekommen ist, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Das Ziel aber ist ein Leben in Fülle. Und wenn wir mit diesem Zitat im Hinterkopf mal einige Kapitel weiterblenden, nämlich ins 17. Kapitel, da sind wir wieder in den Abschiedsreden, aber an einer anderen Stelle. Da sagt Jesus, Zitat kommt sofort, aber ich komme zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Die Freude ist noch nicht eingetreten, aber die zukünftige Freude in Fülle ist das Hoffnungsmal, das die Energie weckt, sich mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden zu geben. Die Aussicht auf einen endgültigen Erfolg, der die Freude weckt, impliziert im Prinzip die Vorfreude auf diesen Zustand, der uns jetzt aus den Sesseln reißen kann und die Sache anzupacken, damit wir in diesen freudvollen Zustand kommen. Fassen wir also zusammen. Freude ist kein oberflächliches Gefühl. Freude besteht nicht aus debilem Grinsen. Freude steht nicht aus einem Gefühl der Überheblichkeit. Nein, die wahrhafte Freude, von der Jesus spricht, von der die Heilige Schrift spricht, nimmt die Situation der Krise, des Klagens, des Weinens, der Trauer, ja auch des Leidens ernst. Das wird nicht weggelächelt. Aber es ist eine Haltung, die einem sich ergeben in die Situation entgegensteht. Die Freude, von der hier die Rede ist, ist widerständig. Man kann jeden verstehen, der die Flappen hängen lässt. Aber trotzdem muss man dann sagen, das ist fatalistisch. Nicht alles können wir aus eigener Kräfte Antrieb machen. Nicht jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Aber sich aufzubäumen, aufzurichten und es nicht bei dem Ist-Zustand so zu lassen, ist schon eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich treffen kann. Du kannst schwer depressiv sein. Das ist eine Krankheit. Für die kannst du nichts. Aber du kannst dich in dieses Schicksal ergeben oder du kannst aufstehen und sagen, ich will etwas dagegen tun und wenigstens zu einem Arzt gehen. Vielleicht findet man dort Hilfe. Die Aussicht auf einen Zustand der potenziellen Heilung, sofern das möglich ist, ist mit dem Ausblick verbunden, da doch wieder Freude empfinden zu können. Deswegen hat Freude als Lebensreaktion nichts mit der Leugnung von Angst, Leid und Tod zu tun. Es hat den Aspekt der Befreiung und der Aufrichtung in sich und nicht mit einer potenziellen Flüchtigkeit. Es hilft nichts, einem Menschen zu sagen, lach doch mal, freu dich doch mal. Das ist nichts, was man per Befehl herstellen kann, Aber es ist etwas, was man als Keim pflanzen kann. Denn wozu wir unsere Lebensenergie nutzen, das ist immer noch zu einem Großteil in unserer eigenen Hand. Wir können oft die Umstände nicht verändern, in denen wir leben. Aber wir können ein wenig dafür tun, diese Umstände zu ändern. Und da ist der Punkt, ob wir den Daimon, die Energie, die erstmal völlig wertfrei ist, entweder gewähren lassen, indem wir uns fatalistisch ins Schicksal ergeben, dann wird er sich negativ auswirken und Sprengkraft vielleicht sogar entfalten, oder ob wir ihn zur Eudaimonia, zum Glück, umwandeln. Die Freude ist kein Zustand, den wir auf Dauer anlegen können. Deswegen sind wir Menschen, die in einem permanenten, freudigen Grinsezustand sehen, irgendwie unheimlich. Die Freude ist schon etwas Flüchtiges. Wie gesagt, oft ist die Vorfreude schöner als der Moment der Erfüllung in Freude, weil sie sich danach oft verflüchtigt. Und dann müssen wir eine neue Vorfreude schaffen, um wieder ein Ziel zu haben. Freude ist auf ein Ziel gerichtet. Freude treibt uns an, nach vorne. Und genau deshalb muss man die Freude hüten wie ein kleines Licht. Freude ist kein Klamauk. Freude ist Aufrichtigkeit und Anstand. Und so können wir vielleicht heute Abend schließen mit einem Zitat von Alfred Delp. Der ist am 2. Februar, wir haben heute den 4. Februar, Alfred Delp ist am 2. Februar 1945 hingerichtet worden. Und im Angesicht seines bevorstehenden Todes hat er noch den Satz aufgeschrieben: Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Besser kann man es nicht sagen. Der Tod wird nicht verschwinden, Leid und Trauer auch nicht. Aber die Freude richtet uns auf, auch das schwere Schicksal anzunehmen und vielleicht ein wenig zu verwandeln. Deshalb noch einmal: Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Jetzt kommt Karneval. Wie gesagt, ich bin kein großer Karnevalist, weil mir das oft zu klamaukig ist. Aber danach kommt die Fastenzeit. Und wenn Sie in der Fastenzeit freudvoll Ostern entgegengehen, mit unserem kleinen Vortrag im Hintergrund, hätte ich ein kleines Ziel erreicht, über das ich mich sehr freuen würde. Wenn Sie möchten, können Sie gerne wieder in 2 Wochen dazuschalten unter www.kck42.de/webinar. Das ist dann der Aschermittwoch am 18.02.2026. Um 19 Uhr gibt es die nächste Folge live der Glaubensinformation. Dann heißt das Thema: Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Fasten in der Bibel. Heute ging es um die Freude und beim nächsten Mal setzen wir das auf eine eigentümliche Weise fort. Freuen Sie sich jetzt schon darauf. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!